Heute würde man sagen, lose Zettelsammlung, Post-its, gelbe Zettel, wie auch immer. Er hatte aber zu dem Zeitpunkt noch gar kein Buch verfasst. Alle seine Bücher, für die er berühmt geworden ist, die wir heute lesen und zitieren, mit denen wir unsere Kinder auf den Weg schicken, heute lesen sie sie digital, aber Hauptsache sie lesen sie, die hat er erst geschrieben, als er über 60 war. Dann hat er angefangen. Das war dann die Zeit, die er als Reifeprozess brauchte. Und diese Aktivitäten ab 60 aufwärts zu der Zeit, das muss man sich ja immer noch mal vergegenwärtigen, denke ich mal, ist auch etwas, für das das Kuratorium Deutsche Altershilfe auch steht. Wir fangen erst an und wir hören nicht auf. Mit 60, Sie haben jetzt das reife Alter 60 erreicht, steht trotzdem noch viel vor Ihnen, weil die Gesellschaft hat sich verändert. Wir werden alle, statistisch, schwieriges Wort, immer älter. Wir werden auch gesünder älter. Wir erreichen, auch wenn man sich die Fotos draußen anguckt, zum Teil ein hohes Lebensalter. Und das Kuratorium hat sich ins Stammbuch geschrieben, das zu begleiten und dafür zu sorgen, dass die Themen Teilhabe, Selbstbestimmung und Würde im Alter uns begleiten in diesem Altersprozess und dass sie ganz oben stehen in dem, was wir hier bewegen wollen. Erlauben Sie mir einen ganz kurzen Exkurs zu dem, was Brandenburg dafür tut und was die Landesregierung Brandenburg dafür tut. Heutzutage, der Name hat sich häufiger geändert, aber jetzt ist es das MSGIF, Ministerium Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz. Die haben sich 2007 schon auf den Weg gebracht und haben Leitlinien zur Seniorenpolitik aufgestellt, die uns seitdem begleiten und die auch verändert werden sollen, verändert worden sind, und so eine Art lebendes Stammbuch für dieses Thema sind. Wir wollen Seniorenpolitik vorantreiben, eine moderne Seniorenpolitik. Und deswegen ist es Ziel, diese Leitlinien auch kontinuierlich und zwar in den nächsten 2 Jahren auch nochmal zu überarbeiten. Wir haben uns immer zum Ziel gesetzt, dass ältere Menschen selbstbestimmt und eigenständig leben können, gesellschaftliche Teilhabe haben, aber auch ein großes Ziel in dem Pakt für Pflege Brandenburgs, der 2020 geschlossen worden ist, das Altern in der gewohnten Umgebung zu ermöglichen. Möglichst lange in der eigenen Wohnung zu bleiben, möglichst lange in dem Ort zu bleiben, in dem man zu Hause ist. Und das ist umso schwieriger geworden, seitdem wir alle uns, also nicht nur unsere Kinder, sondern wir alle uns doch weitaus mobiler bewegen als früher. Früher ist man an seinem Ort geblieben, hat sich nicht weit wegbewegt oder ist irgendwann zurückgekommen. Ganz kurzen Exkurs zu meiner Familie. Ich bin, Sie hatten es vorhin gesehen, in Düsseldorf geboren, in Köln zum Kindergarten gegangen, in Hamburg zur Grundschule. Ich habe in Bayern Abitur gemacht und dann habe ich in Bayern studiert. Während ich studiert habe, sind meine Eltern noch 2-mal umgezogen mit meinen Geschwistern und haben jedes Mal ein Geschwisterkind irgendwo zurückgelassen. Das haben wir verkraftet, das ging schon irgendwie, aber das spiegelt sich in der Geschichte wieder. Wie gesagt, ich habe 3 Geschwister, wir haben alle kleine Kinder, aber wir sind über ganz Deutschland verstreut und das machte es dann eben auch etwas schwieriger, als mein Vater letztes Jahr dann eben leider alleine blieb, meine Mutter ist verstorben und dann kommt plötzlich der Moment, wo man sich denkt, und jetzt? Er hat gewohnt in der Lutherstadt Wittenberg, sehenswert, sollten Sie mal hinfahren, obwohl Sachsen-Anhalt ist. Mein Bruder wohnt in Plauen, auch sehr schön. Ich hier in Berlin, meine Schwester in der Nähe von, also zwischen Köln und Bonn, die ist da geblieben. Oder dahin zurück, weil die ist eigentlich Hamburgerin. So, ich musste kurz überlegen. Dann war die Frage, wohin jetzt? Also war klar, er möchte da nicht bleiben. Das war etwas, wo er auch nur zugezogen war. Und was hat er getan? Er kommt nämlich eigentlich, also seine Familie, er wiederum ist in Polen geboren. Das war 41er Jahrgang, das ist halt dann mal so passiert. Also damals war das anders. Er ist aber auch in Düsseldorf zur Schule gegangen und seine Geschwister, jedenfalls einige davon, wohnen auch noch in der Gegend. Er ist nach Köln zurückgegangen, in die Heimat. Und da wohnt er jetzt 10 Minuten weg von meiner Schwester in einer schönen Wohnung und hat natürlich auch ein selbstbestimmtes, würdevolles Leben mit einem hohen ehrenamtlichen, gesellschaftlichen Engagement. Und das ist genau das, was wir uns gewünscht haben, und das ist genau das, was das Kuratorium auch will, und das ist genau das, wofür wir in Brandenburg, unsere Seniorenpolitik auch steht, was wir vorantreiben wollen. Insofern müssen wir zuhören, insofern müssen wir eigene Geschichten in das mit einflechten, was wir uns politisch als Ziele setzen. Wir müssen, glaube ich, immer daran denken, ist es etwas für mich, ist es etwas für meine Familie, ist es etwas für meine Eltern? Und wenn man das alles bejahen kann, dann ist es vielleicht eine gute Idee. Dann muss ich mir Verbündete suchen. Und dafür dient auch so ein Festakt in dem Setting hier in der Landesvertretung, dass man sich Verbündete sucht, dass wir endlich Verbündete auch wieder live sehen können und miteinander sprechen können. Und das ist gerade für dieses Thema Seniorenpolitik so wichtig. Was wir in Brandenburg auch gemacht haben, wir haben die Stelle eines Landesseniorenbeauftragten geschaffen, auf Wunsch auch des Seniorenbeirates, um so eine Scharnierstelle zu haben zwischen Landesregierung und Seniorenbeiräten, um einfach noch mehr das Ohr an der älteren Basis zu haben, um auch jemanden zu haben, den man ansprechen kann, auch mit Ideen, die vielleicht noch gar nicht so weit gediehen sind, dass sie aufgeschrieben werden sollten, aber wir leben ja alle davon, dass wir uns austauschen und dass wir Ideen mit anderen diskutieren können. Nutzen Sie deswegen gerne die Landesvertretung dazu. Wir freuen uns sehr, Sie hier willkommen zu heißen, Ihnen den Raum zu eröffnen. Sprechen Sie gerne darüber, dass es hier diesen Raum gibt. Das ist genau das, was wir hier in der Landesvertretung sein wollen. Ein Fenster für Brandenburg, für Themen, die wichtig sind, die wir hier gerne diskutieren wollen. Und insofern wünsche ich Ihnen einen sehr, sehr schönen Vormittag. Fühlen Sie sich wohl bei uns. Ich fühle mich sehr wohl bei Ihnen. Herzlichen Dank.
Sehr verehrte Frau Staatssekretärin Dr. Haase, lassen Sie mich bitte für Ihr Grußwort einfach Danke sagen. Danke deshalb, weil Sie können sicherlich sich vorstellen, dass wir schon sehr viele Grußworte gehört haben und hören durften. Ich fand Ihr Grußwort einfach sehr persönlich, sehr nahegehend, dadurch, dass Sie die persönliche Dimension Ihrer Familie von sich selbst mit hineingenommen haben. Und das ist etwas, was wir auch aus der Sicht des KDA einfach für dringend erforderlich halten, dass wir das eigene Erleben, die eigenen Empfindungen in unsere Arbeit auch hineinnehmen und für unsere Arbeit leben. Und das heißt, wir müssen auch persönlich dahinter stehen. Vielen Dank für dieses sehr freundliche Grußwort. Dankeschön. Von meiner Seite her dann nochmal die persönliche Anrede, sehr geehrte Frau Staatssekretärin Dr. Haase, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste und sehr verehrte und geschätzte Kuratorinnen und Kuratoren des KDA. Last but not least gilt mein Willkommensgruß den Kolleginnen und Kollegen im Team der Geschäftsstelle, im Team des KDA und in den Gremien. Ohne ihre gute und gestaltende Arbeit und Mitwirkung stünde das KDA nicht dort, wo es heute steht. Schön, dass Sie heute sowohl hier vor Ort wie auch digital mit dabei sind. Bitte sehen Sie mir nach, dass ich nach der Begrüßung durch unsere Gastgeberin in der namentlichen Begrüßung mich beschränkt habe. Im Hinblick auf die Mitwirkenden werde ich gleich im Rahmen meines Grußwortes noch gesondert eingehen. Ich begrüße Sie hier in der Landesvertretung von Brandenburg Und ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Das ist eine Landesvertretung, die eine Landesvertretung von 2 Bundesländern ist. Wir feiern hier jetzt in dem Brandenburger Teil. Die beiden Bundesländer sind Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, die sich diese Landesvertretung teilen. Wir fühlen uns hier, Frau Dr. Haas, bei Ihnen sehr wohl. Vielen Dank für die Einladung. Die Begrüßung gilt aus besonderem Anlass zum 60-jährigen Jubiläum des KDA. 60 Jahre und, ja, schon auch ein bisschen weise, aber ganz sicher nicht ein bisschen leise. Schön, dass Sie hier sind und wir heute zusammen feiern. Ein sehr herzliches Willkommen auch an alle Gäste, die heute digital teilnehmen und sich in unseren Livestream eingewählt haben. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen und unsere Festveranstaltung begleiten. Lassen Sie uns bitte an dieser Stelle an 2 Menschen erinnern, die in diesem Jahr verstorben sind. Frau Prof. Dr. Ursula Lehr und Prälat Rudolf Schmidt. Beide waren für das KDA sehr bedeutsam und richtungsweisend. Beide haben sich als Kuratorin und Kurator für das KDA engagiert und es grundlegend mitgeprägt. Sie waren Menschen, die beispielgebend für den wertschätzenden, respektvollen und einen den Menschen freundlich gesinnten Umgang mit ihnen standen. Wir vermissen beide sehr. Und gerne will ich auch an der Stelle bekennen, dies sage ich im Rahmen dieser Ausführung nicht nur in meiner Funktion für das KDA, sondern auch ganz persönlich. Beide lebten und standen für ein Motto, das auch für das KDA stets aktuell sein wird. Gebt den Jahren mehr Leben. Es ist nicht damit getan, dem Leben mehr Jahre zu geben. Gerne möchte ich Ihnen das KDA kurz vorstellen, denn wir sind eine wahrhaft ehrwürdige und zugleich moderne und innovative Institution. Ehrwürdig, weil wir bereits 1962, also vor genau 60 Jahren, von Wilhelmine Lübcke, der Gattin des damaligen Bundespräsidenten, gegründet wurden. Wir sind stolz darauf, dass das KDA fortan unter der Schirmherrschaft der Bundespräsidentin stand. Heute unter der Schirmherrschaft unseres Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Der Bundespräsident beruft auch die Kuratorinnen und Kuratoren, die das Herz des KDA bilden. Damit kann das KDA in seiner Tradition und gerade auch heute neutraler Ideengeber, Vorreiter und Koordinationsebene für innovative Lösungsansätze sein. Wir stehen für die Gestaltung einer humaneren, bunteren und vielfältigeren Gesellschaft des langen und selbstbestimmten Lebens. Wir betrachten den demografischen Wandel ausdrücklich als Chance und wollen das Altern stärker demokratisieren. Wir setzen uns mit unserer Arbeit für ein wertschätzendes Zusammenleben aller Menschen, jeden Alters ein. Das KDA blickt heute auf 60 sehr ereignisreiche Jahre der Mitgestaltung eines würdigen und selbstbestimmten Lebens im Alter zurück. Wenn Sie mir bei einer kleinen Gedankenreise zurück in die Vergangenheit folgen, dann wechseln die Bilder von den Verwahranstalten der 60er Jahre hin zu den ersten Wohnformen des betreuten Wohnens oder der Aktion Essen auf Rädern als Vorläuferin der häuslichen Pflege bis hin zu dem heute hochaktuellen Wohnen 6.0. Wir haben bis heute viel erreicht. Seien Sie versichert, es ist noch nicht Schluss. Wir müssen, wollen und werden noch mehr erreichen. Diese Entschlossenheit werden Sie auch in den Impulsen und in der Diskussion unseres heutigen Festaktes erkennen können. Eines gilt immer: wir betrachten das Altern als Chance. Mit ihnen gemeinsam werden wir Lösungen finden. Dies ist ein guter Zeitpunkt, auf das Herzlichste unsere Gäste zu begrüßen, die in der heutigen Veranstaltung mit uns zusammen in die Zukunft blicken wollen. Herrn Professor Dr. Remmers, der in seinem Impulsvortrag die Selbstbestimmtheit am Lebensende thematisieren wird. Herr Professor Dr. Remmers, herzlich willkommen. In der danach folgenden Diskussion, die Teilnehmenden der danach folgenden fachpolitischen Diskussion, Frau Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerates, Frau Dr. Akkühn und Herr Professor Dr. Schulz-Nieswand als Kuratorin und Kurator des KDA und Herr Brüch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Ihnen allen herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung und auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Ich danke Ihnen, dass Sie mit dem Beifall bis zum Schluss gewartet haben. Vielen Dank. Wir hatten auch geplant, dass Frau Görner von der BAXO an der Podiumsdiskussion teilnimmt. Frau Görner ist in den letzten Tagen leider gestürzt und kann nicht kommen. Wir bedauern das sehr. Möglicherweise nimmt sie aber digital teil und von daher darf ich auf diesem Wege Ihnen, verehrte Frau Görner, gute Besserung wünschen. Bei Fortsetzung unserer eben begonnenen Gedankenreise in die Zukunft sehen wir, wenn es gut läuft, dann haben das Alter und das Altern wieder den festen Platz in der Mitte der Gesellschaft inne. Wir als KDA wollen aktiv Beiträge leisten, das Alter stärker zu demokratisieren. Denn Würde beruht auch auf aktiver Teilhabe. Und Demokratisierung setzt Teilhabe voraus. Ihnen, verehrte Frau Staatssekretärin Dr. Hase, an dieser Stelle stellvertretend noch einmal danke für die Gastfreundschaft in der Landesvertretung des Landes Brandenburg. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine spannende, anregende und inspirierende Festveranstaltung hier in Berlin. Lassen Sie uns gemeinsam gut vernetzt, zukunftsorientiert und beharrlich daran arbeiten, damit weiterhin gilt, Altern hat Zukunft. Vielen Dank. Verehrte Gäste, wir freuen uns nun auf ein digitales Grußwort unseres Schirmherren, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Wir bedauern, dass er nicht persönlich anwesend sein kann. Wir planten über einen langen Zeitraum und in enger Abstimmung mit dem Bundespräsidialamt seine persönliche Teilnahme. Sie wissen es auch aus den Nachrichten, dass diese vor dem Hintergrund der aktuellen Situation leider nicht Wirklichkeit werden konnte. Auch das digitale Grußwort von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigt uns, dass ihm die nunmehr 60-jährige Schirmherrschaft für das KDA in Funktion und Person wichtig ist. Meine Damen und Herren, es spricht nun zu uns unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Vielen Dank.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor 60 Jahren gründeten Wilhelmine Lübcke und ihr Mann, Bundespräsident Heinrich Lübcke, das Kuratorium Deutsche Altershilfe. Und seitdem setzt sich Ihre Organisation für ein selbstbestimmtes, würdevolles Leben, für die gesellschaftliche Teilhabe und die Lebensqualität älterer Menschen ein. Ob wir in unserer Gesellschaft über Anstand und Herzenswärme verfügen, ob wir solidarisch sind, das zeigt sich daran, wie wir mit der älteren Generation umgehen. Sie nicht alleine zu lassen, nicht zuzulassen, dass sie vereinsamt. Darum ging es in den zurückliegenden Wintern der Pandemie. Und darum wird es auch gehen, wenn alte Menschen in diesem Winter die Auswirkungen von Russlands Krieg in der Ukraine bei Strom- und Heizungskosten zu spüren bekommen. Ihre Arbeit, die Arbeit des Kuratoriums Deutsche Altershilfe, war und ist für unser Land besonders wertvoll. Als Bundespräsident ist es mir daher besonders wichtig, dem Kuratorium Deutsche Altershilfe zu seinem Geburtstag zu gratulieren. Ich bin sehr gern Schirmherr Ihrer Organisation und ich sage heute ganz einfach, herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Sie haben sich anlässlich dieser Veranstaltung das Motto gegeben, für mehr Teilhabe, Selbstbestimmung und Würde im Alter. Ich finde, das stellt einen wichtigen Zusammenhang her, denn bei allem, was Sie tun, geht es um Würde, um den zentralen Begriff unseres Grundgesetzes. Und Selbstbestimmung und Teilhabe sind wichtige Bedingungen dieser Würde. Würde im Alter hat viele Aspekte. Wenn wir eben nicht mehr alles selbst machen können oder sogar vollkommen auf andere angewiesen sind, weil wir gepflegt werden müssen, wenn im Alter die Kräfte nachlassen, dann muss die Würde eines Menschen von anderen bewahrt werden. Das Kuratorium Deutsche Altershilfe hat sich immer wieder auch der Missstände in der Pflege angenommen und ich bin Ihnen für diese wichtige aufklärerische Arbeit sehr dankbar. Mir ist es aber ebenso wichtig, an die aufopferungsvolle Arbeit all derjenigen zu erinnern, die in der Pflege beschäftigt sind, die sich jeden Tag und jede Nacht fürsorglich um Ältere, Kranke und Schwache kümmern. Uns allen darf es nicht gleichgültig sein, wenn so viele Menschen, die in der Pflege arbeiten, erschöpft und ausgebrannt sind. Ich meine, wir müssen alles dafür tun, dass diese Berufe attraktiver werden und die Wertschätzung bekommen, die sie verdienen. Gleichzeitig können die höheren Pflegekosten nicht allein von älteren Menschen allein getragen werden und das umso weniger, wenn grundsätzlich die Kosten für die Lebenshaltung angesichts der Energiekrise enorm steigen. Hier ist die Politik gefordert, möglichst schnell nach gerechten und ich würde ganz bewusst sagen, auch nach würdevollen Lösungen zu suchen. Aber auch für alte Menschen, die selbstständig zu Hause leben, die in ihrem gewohnten Wohnumfeld sind, gibt es noch genug zu tun. Würde im Alter bedeutet nämlich auch, dass diese Menschen in unserer Gesellschaft nicht unsichtbar werden dürfen, dass sie nicht vereinsamen, weil sie mit niemandem Kontakt haben oder ihre Wohnungen nicht mehr verlassen können. Wenn ich höre, dass alte Menschen über Wochen und Monate gar keine Kontakte haben, oder die einzigen Kontakte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegedienstes sind, die aber für längere Gespräche doch auch keine Zeit haben, dann berührt mich das zutiefst. Und ich bin froh, dass es bereits Initiativen gibt, die sich darum kümmern, die Isolation alter Menschen zu durchbrechen, vom Besuchsdienst bis hin zu organisierten Telefongesprächen. Ich möchte mir jedenfalls kein Land vorstellen, in dem die alte Generation abgedrängt wird. Es wäre ein Land ohne Wärme, ein Land ohne Erfahrung, ein Land ohne Gedächtnis, ein Land ohne Würde. Ich möchte vielmehr ein Land, in dem wir uns alle gleichberechtigt begegnen, über soziale Grenzen, auch Generationengrenzen hinweg. In dem wir uns begegnen und erleben können, dass wir zusammengehören. Wir dürfen es nicht zulassen, dass unsere Gesellschaft in einzelne Teile zerfällt, die sich immer mehr voneinander abschotten. Im Gegenteil, wir müssen Ideen und Wege finden, wie wir als Gemeinschaft wieder mehr füreinander da sein können. Ich habe daher vor einiger Zeit den Vorschlag gemacht, eine soziale Pflichtzeit einzuführen. Ich wünsche mir, dass wir einen Weg finden, wie mehr Menschen sich mindestens einmal im Leben für einen gewissen Zeitraum den Sorgen ganz anderer, zuvor fremder Menschen widmen, für diese Menschen schlicht und einfach da sind. Denn wir müssen als Gesellschaft wieder enger zusammenrücken. Wir müssen Grenzen überwinden, auch gerade zwischen Jung und Alt. Sie, liebe Mitglieder und Freunde des Kuratoriums Deutsche Altershilfe, haben in 60 Jahren bereits viel getan, um die Lebenssituation alter Menschen ganz konkret zu verbessern und damit viel für die so wichtige große Idee des Zusammenhalts geleistet. Sie waren Impulsgeber. Sie haben Expertinnen und Experten vernetzt. Sie beraten, sie kritisieren und sie fordern. Die Idee der Teilhabe für alle ist alterslos. Sie ist ein Kernstück unserer Gesellschaft, sie muss immer erneuert werden. Das Kuratorium Deutsche Altershilfe steht für diese ewig junge Idee seit 60 Jahren. Ich danke Ihnen für Ihre jahrzehntelange unermüdliche Arbeit und ermutige Sie, in Ihren Bemühungen nicht nachzulassen. Ihre Arbeit bleibt wichtig, denn was Sie tun, ist von einer tiefen Erkenntnis geprägt. Die Würde der älteren Generation ist eine Frage der Würde unserer Gesellschaft insgesamt. Nochmals herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Jubiläum und alles Gute.
Schön. Ein Dank an den Bundespräsidenten. Meine Damen und Herren, in den 70er Jahren haben Schlagerstars wie Cindy und Bert und Vicky Leandros und Udo Jürgens für das KDA gesungen. Die waren alle bei der ZDF-Hitparade und das Ganze ist auf eine Schallplatte gepresst worden und vom Erlös dieser Schallplatte sind dann wieder Projekte unterstützt worden. Ich gebe zu, ich finde das eigentlich ganz schön, dass wir in den 60er Jahren bleiben musikalisch und wir werden sie jetzt mit Jazz Royale an ein Stück erinnern, das eigentlich überhaupt nicht erinnernswert ist, weil es immer, immer, immer bei uns ist. Yesterday heißt dieses Stück. Ich stelle Ihnen mal kurz Jazz Royale vor. Am Kontrabass, meine Damen und Herren, ist der Hendrik Nils. An der Gitarre Connor Cantrell und am Saxophon Max Hacker. Yesterday, meine Damen und Herren, ist 1600 Mal gecovert worden. Es gibt überhaupt kein Lied auf dieser Welt, was häufiger gecovert worden ist. Und ich wünsche das dem KDA so sehr, dass man sie auch covert und dass sie ein weltweiter Hit werden. Das ist so mein Wunsch am heutigen Tag an Sie und für Sie alle. Und bevor ihr das spielt, Connor, ganz, ganz kurz, die Geschichte von Yesterday, wie ist die?
Ja, so eines Morgens ist der Herr Paul McCartney aufgewacht mit dieser Melodie im Kopf und er dachte, das habe ich nicht gleich geschrieben, das muss irgendwo existieren, es muss es geben. Und so er ist zu seinen Kollegen getreten und gefragt, kennt ihr dieses Stück eigentlich, gibt es schon? Und die haben gesagt, nein, das hast du eigentlich geschrieben. Und so ist es eigentlich entstanden, im Traumzustand. So.
Großartig und wir haben die ganze Zeit davon geträumt, Sie alle drei zu erleben. Ja. Jazz Royale, danke. Ganz herzlichen Dank, Jazz Royale. Meine Damen und Herren, Hartmut Remmers hat in seinem Leben gemäß dem Motto von Frau Hase eigentlich auch keine Chancen verpasst. Dieser Mann war unglaublich viel. Er war Krankenpfleger, Student der Soziologie, Philosophie, Psychologie, Germanistik und Geschichte. Er war Lehrbeauftragter, Dozent, Professor, Seniorprofessor. Und heute ist er bei uns einfach mal so als Pflegewissenschaftler mit einem Impuls zum Thema Selbstbestimmtheit und Würde am Lebensende. Ganz herzlich willkommen, Herr Professor Remmers. Schön, dass Sie bei uns sind.
Für mein Wohl ist gesorgt, habe ich gar nicht eben gesehen. Vielen Dank. Ja, wen bewegt dieses Lied nicht, Yesterday? Ich erinnere mich an die Zeit, als wir meine Mutter in ein Pflegeheim ja, gewissermaßen übersenden mussten, übertragen mussten, dass sie, als sie sich von ihrer Wohnung verabschiedete, sagte, das war einmal, yesterday. Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich sehr herzlich für diese ehrenvolle Einladung zu dem Impulsvortrag anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Kuratoriums Deutsche Altershilfe bedanken. Und ich möchte ebenso wie der Bundespräsident Ihnen zu diesem Jubiläum sehr herzlich gratulieren. Nun, sich als Festredner auf dieser Jubiläumsveranstaltung mit dem Lebensende zu befassen, mag befremdlich erscheinen. Diese Irritation verflüchtigt sich allerdings rasch, wenn man bedenkt, dass die Kommunikation in unserer Gesellschaft zu Fragen des Sterbens und des Todes zugenommen hat. Wobei diese Kommunikation nicht selten mit einer gewissen Oberflächlichkeit oder Unverbindlichkeit verbunden ist. Eine Art beredtes Schweigen. Das kann, wie einige sozialwissenschaftliche Befunde zu bedenken geben, mit einem hohen Grad der Versachlichung unserer Lebensformen zusammenhängen. Einer Versachlichung, die den Wunsch nach Sinnstiftung unbefriedigt lässt und ein Gefühl existenzieller Unsicherheit erzeugt. Dabei werden Wünsche eines selbstbestimmten und würdevollen Lebensendes immer wieder deutlich artikuliert. Allein die Vorstellung von Sterben und Tod gehen heute weniger auf persönliche Erfahrungen zurück. Sie sind vielmehr in hohem Maße medial vermittelt. Dass Wünsche eines selbstbestimmten Lebensendes heute deutlicher artikuliert werden, überrascht keineswegs, wenn man bedenkt, dass die durchschnittliche Lebenserwartung bei vergleichsweise besserer Gesundheit im Alter nicht nur zugenommen hat. Es zeigen sich zudem bemerkenswerte Kohorteneffekte einer alternden Generation, die mehr und mehr seit den 1970er Jahren durch individualisierte Lebensstile mit vielgestaltigen Werteüberzeugungen charakterisiert ist. Es werden von der älteren Generation im historischen Vergleich vermehrt Ansprüche einer selbstbestimmten Lebensführung im Bewusstsein persönlicher Selbstverantwortung erhoben. Auch wenn es Hinweise dafür gibt, dass das Verhältnis der älteren und der jüngeren Generation im Sinne eines wechselseitigen Verantwortungsverhältnisses gestärkt worden ist, so darf doch nicht verschwiegen werden, dass teils konsumistisch überstrapazierte Lebensstile der nunmehr in den Ruhestand eingetretenen Generation für die nachwachsende Generation mit bedeutenden Folgen verbunden sind. Stichwort ökologischer Fußabdruck. Umso bedeutsamer erweist sich das Bewusstsein elementarer Strukturbedingungen menschlichen Lebens, welches auf Gegenseitigkeit beruht. Wir sind, und das zeichnet nicht allein unsere Spezies aus, auf Kooperation existenziell angewiesen. Aus diesem Grunde werden Ansprüche individueller Autonomie nicht in Gestalt einer bloßen Ich-Zentriertheit verabsolutiert werden dürfen. Im Übrigen weisen Befunde der Alternsforschung darauf hin, dass sich mit zunehmendem Alter das Bewusstsein sozialer Verbundenheit schärft. Die emotionale Bedeutsamkeit sozialer Beziehungen tritt immer stärker bei der Thematisierung eines selbstbestimmten Lebens in den Vordergrund. Zumal in der reflektierten, vorausschauenden Auseinandersetzung mit der unwiderruflichen Begrenztheit des Lebens. In der gegenwärtigen gesellschaftlichen Diskussion spielen Fragen einer sinnvollen, das heißt persönlichen Vorstellungen und Wünschen gemäßen Gestaltung des Lebensendes eine immer bedeutendere Rolle. Nicht zuletzt angeregt auch durch medizinische Erwägungen oder medizinethische Erwägungen. Unter dem Titel Advanced Care Planning, im Deutschen als Behandlung im Vorausplan bekannt, wurden Konzepte für eine selbstbestimmte Planung existenzieller Entscheidungen im Hinblick auf das Lebensende entwickelt. Dabei wird allerdings Selbstbestimmtheit am Lebensende als ein relationales Konzept verstanden werden müssen. Das heißt, eingebettet in den jeweiligen sozialen Kontext einer Person, weil nur in diesem Kontext individuelle Wertüberzeugungen, Wünsche und Bedürfnisse in ihrer Sinnhaftigkeit verstanden werden können. Aber auch persönliche Gründe der Abwehr ich-fremder Zumutungen oder Zudringlichkeiten. Die Bedeutung dieses Konzepts wird unterstrichen durch eine kontinuierlich steigende Zahl demenzieller Erkrankungen. Dabei handelt es sich um Personen, denen auch im fortgeschrittenen Krankheitsstadium die Fähigkeit zur Willensbekundung, etwa im Rahmen eines mimisch-gestischen Ausdrucksvermögens, nicht gänzlich abgesprochen werden darf. Auch wenn wir uns den eigenen Tod nicht vorstellen können, wie Sigmund Freud feststellte, so scheint der Wunsch, das Lebensende gestalten zu können, sehr stark mit tief verankerten menschlichen Bedürfnissen der Kontrolle eigener Lebensumstände ebenso wie der eigenen Physis zusammenzuhängen. Vor allem der Verlust einer lebensgeschichtlich erworbenen Fähigkeit der Selbstregulation des Individuums in einer Situation vollständigen Ausgeliefertseins wird als entwürdigend empfunden. Was hat es mit dieser Würde auf sich? Sowohl in der Moralphilosophie als auch in der Rechtsphilosophie kann diese Frage nur schwer beantwortet werden. Gerade deswegen scheint mir ein philosophiegeschichtlicher Exkurs zu zwei wichtigen theoretischen Repräsentanten der Menschenwürde angezeigt. Einerseits in der Frührenaissance, andererseits im Barockzeitalter. Es war zunächst Pico della Mirandola, der zum ersten Mal in engem Zusammenhang mit der physisch-materiellen Dimension menschlichen Lebens und unabhängig von christlichen Vorstellungen etwa einer Gottesebenbildlichkeit den Anspruch von Menschenwürde begründete. Ihm zufolge zeichnet sich die Würde des Menschen durch seine Fähigkeit der Selbsthervorbringung und der Selbstvervollkommnung aus, die sich seiner Willensstärke, der Willensstärke des Menschen, ganz wesentlich verdankt. Wir haben es also mit einer Grundlegung von Fähigkeiten der Selbstbestimmung zu tun. Anders sieht die Begründung von Menschenwürde bei Pufendorf aus, einem Vertreter der noch in christlicher Tradition verankerten Naturrechtslehre. Doch auch in seiner Grundlegung einer Dignitas sind physisch-materielle Einflüsse erkennbar. Für ihn, für Pufendorf, besteht die sinnliche Grundlage der Würde des Menschen im Gefühl der Selbstachtung, dessen Verletzung vergleichbar ist mit einer Schädigung seines Körpers. Entscheidend ist das Gefühl, nicht wie ein Hund behandelt zu werden, sagt Pufendorf, sondern als Mitmensch unter der Voraussetzung einer natürlichen Gleichheit aller Menschen. Die naturrechtliche Begründung der Menschenwürde bei Pufendorf besteht folgerichtig in einer Engführung mit einer ebenso in der Natur des Menschen liegenden Sozialitas. Denn nur in Gemeinschaft kann der Mensch die in ihm angelegten Entwicklungspotenziale zur Entfaltung bringen. Würde besteht insofern darin, alle der eigenen Entwicklung dienenden Aktivitäten zugleich als eine der Gemeinschaft dienende Aufgabe zu betrachten. Wenn für Pufendorf also ein menschenwürdiges Leben an die biografische Entwicklung von Fähigkeiten gebunden ist, die ein Leben in der Gemeinschaft ermöglichen, so ist diese Gemeinschaftsbezogenheit auch im Prozess des Alterns zu garantieren. Und zwar unter Bedingungen, die ältere Menschen in die Lage versetzen, ein Gefühl der Selbstachtung auch in der letzten Lebensphase aufrechtzuerhalten. Freilich wird man dieses Schlüsselkonzept der Selbstachtung auch als ein reziprokes, das heißt als ein wechselseitiges verstehen müssen. Das bedeutet, dass auch jene Personen, welche Fürsorge für ein menschenwürdiges Altern leisten, ihrerseits in ihrer Arbeit ein Gefühl der Selbstachtung entwickeln können. Und zwar unter Bedingungen, unter denen ihre Arbeit als eine dem gesellschaftlichen Zusammenhalt dienende erlebt werden kann. Dafür müssen kulturelle und materielle Voraussetzungen geschaffen werden, die geeignet sind, jenen Personen, deren Sorgetätigkeit der Aufrechterhaltung menschlicher Würde bis zum Lebensende dienen, die ihnen gebührende öffentliche Anerkennung zu sichern. Gemeint sind hier, wie Sie unschwer erkennen können, vor allem die Pflegeberufe. Die Wahrung menschlicher Würde, auch und gerade am Lebensende, war einer der stärksten Impulse bei der konzeptionellen und organisatorischen Entwicklung von End-of-Life-Care. Das heißt, eines palliativen Versorgungsansatzes, der Menschen darin unterstützen soll, bei gleichzeitiger Dämpfung symptomatischer Beschwerden das unausweichliche Ende ihres Lebens emotional zu verarbeiten und sinnvoll zu gestalten. Diesem Ansatz laufen zwei immer noch zu beobachtende Trends entgegen. Erstens eine kontinuierliche Medikalisierung der letzten Lebensphase. Zweitens eine Institutionalisierung der Sterbebegleitung, vor allem in Pflegeheimen, in denen versorgungsrechtliche und betriebswirtschaftliche Erwägungen häufig das Geschehen dominieren. Und zwar zu Lasten der persönlichen Wünsche und Vorstellungen derer, die dort häufig aufgrund eines Mangels an Versorgungsalternativen ihr Leben beenden, wie der Vorsitzende des Kuratoriums, Herr Kneppe, kürzlich kritisch zu bedenken gab. Es ist falsch anzunehmen, dass Menschen im Alter unweigerlich einen geistig-seelischen Rückzug antreten, gewissermaßen als Vorwegnahme des eigenen Lebensendes. Auch in der letzten Lebensphase zeigen ältere Menschen Würde in der Weise einer steten Selbsthervorbringung, die allerdings eines sozialen Resonanzraumes bedarf. Deshalb ist der Forderung nach Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben bis zuletzt größtmögliche Beachtung zu schenken. Vor diesem Hintergrund stellt sich schließlich die Frage, welche Versäumnisse möglicherweise in unserem gesellschaftlichen Leben dazu führen, dass gerade ältere Menschen auffallend häufig willentlich Hand an sich legen. Ein Akt, der die menschliche Fähigkeit der Selbstvervollkommnung in ein geradezu tragisches Licht rückt. Auch darüber muss unter Gesichtspunkten der Aufrechterhaltung menschlicher Würde gesprochen werden. Meine Damen und Herren, in einem spektakulären Urteil hat das Bundesverfassungsgericht vor gut 2 Jahren mit 2 Leitsätzen zum selbstbestimmten Sterben eine Position markiert, mit der dem Selbstbestimmungsrecht des Menschen ein nicht mehr zu übertrumpfender, sondern lediglich mit anderen Rechtsgütern auszubalancierender Stellenwert in unserer Grundrechtsordnung zugesprochen wird. Im Anschluss an dieses Urteil werden gegenwärtig meines Erachtens moralphilosophisch, aber auch politisch völlig offene Fragen der konkreten Verwirklichung von Rechtsansprüchen einer Person auf Hilfe bei der Selbsttötung heftig diskutiert. Der Deutsche Ethikrat hat in einer jüngsten Verlautbarung das Recht auf Inanspruchnahme von Hilfe bei der Selbsttötung bekräftigt, gleichzeitig aber in einer Stärkung der Suizidprävention eine wichtige Aufgabe gesamtgesellschaftlicher Verantwortung gesehen und diese auch eingefordert. Dabei werden aber Konzepte und Maßnahmen der Suizidprävention über einen in der Regel psychiatrischen, das heißt individualisierenden Ansatz hinausgehen müssen. Zumal in der berechtigten Sorge, dass mit einer Psychiatrisierung, kurzum, mit einer potenziellen Pathologisierung gleichzeitig die Tore für die Ausübung gesellschaftlichen Zwangs geöffnet werden. Stattdessen sind kollektive Anstrengungen erforderlich, gesellschaftliche Lebensbedingungen und mit ihnen verbundene Partizipationsangebote zu schaffen, die es älteren und alten Personen erlauben, bis zuletzt ein sinnerfülltes Leben zu führen. Denn zu den überwiegenden Gründen des im Alter signifikant ansteigenden Risikos einer Selbsttötung zählt nicht allein ein möglicherweise katastrophales Anwachsen körperlicher Nöte, beispielsweise bei immer noch unzureichender medizinischer Schmerzdiagnostik im Alter, beispielsweise nur. Nicht allein ein Verlust materiell auskömmlicher Lebensbedingungen, sondern in besonderem Maße der Verlust lebenssinnstiftender Erfahrungen. Der französische Soziologe Emile Durkheim hat eine der bedeutendsten Ursachen der Zunahme von Selbsttötungen im Phänomen sogenannter gesellschaftlicher Anomie gesehen. Das heißt, in einer Diskrepanz zwischen persönlichem Wertesystem und Erfahrungen der Erosion gesellschaftlich maßgebender Werte. Eine Diskrepanz, die als Sinnverlust erlebt und daher der Tod als einziger Ausweg gesehen wird. Wenn ältere Menschen kaum etwas mehr fürchten, als ihre letzte Lebenszeit entkräftet in einer ihnen letztlich fremden Umgebung verbringen zu müssen, so spricht das nicht per se gegen die Institution Pflegeheim. Zumal Pflegeheime heute immer mehr hospizliche Aufgaben übernehmen. Diese Furcht ist vielmehr als ein Weckruf zu verstehen, vermehrt gesellschaftliche Anstrengungen darauf auszurichten, vertraute Lebensbedingungen, Lebensumwelten und soziale Infrastrukturen in der Weise zu gestalten, dass sie ein selbstbestimmtes und würdevolles Lebensende gestatten. Die gesellschaftliche Einhegung des Todes mithin, die Isolierung des Sterbenden, ist ein strukturelles, pathogenes Resultat unserer modernen Zivilisation. Dagegen könnte die Integration der Sterbenden ins Leben, je nach persönlichem Wunsch, als ein Zeichen von Humanität, von praktizierter Würde verstanden werden. Ich wünsche dem Kuratorium Deutsche Altershilfe für seine Arbeit weiterhin viel Erfolg. Und ich danke Ihnen allen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Remmers. Am besten bleiben Sie bitte bei mir auf der Bühne und nehmen hier schon mal Platz, weil Sie ja freundlicherweise einspringen für Frau Görner, gleich in der Podiumsdiskussion. Und meine Damen und Herren, so Titel wie Perspektiven und Vernetzung für eine Talkrunde, die gehen ja nie so wahnsinnig unter die Haut. Wenn man dann sowas liest, denkt man, was soll schon draus werden aus dieser Talkrunde? Nun haben Sie aber eben von Herrn Kneppe gehört, wer an dieser Talkrunde teilnimmt. Und deshalb kann ich Ihnen schon mal sagen, das wird schön. Und ich darf die Podiumsgäste auf die Bühne bitten. Lale Akün ist bei uns, Eugen Brüsch ist bei uns, Professor Frank Schulz-Nieswand, Christine Vogler und Herr Remmers sitzt schon da. Lale Akün, wenn Sie hier vorne bitte Platz nehmen, der Herr Brüsch da, die Frau Vogler bitte neben Herrn Remmers, wenn ich das richtig habe, bleibt nur noch für Sie, Herr Professor Schulz-Nieswand, dieser Platz. Klatschen Sie ruhig nochmal, bis alle auf der Bühne sind, denn wir freuen uns ja sehr über diese Podiumsgäste. Und ich habe mich ganz besonders gefreut, als ich eben Frau Akün begrüßt habe und sie in ihrer, Sie haben eine unnachahmliche Art, so immer so frisch zu sein. Und dann hat sie gesagt, wissen Sie was, Frau Steinauer, ich freue mich ja so, dass heute auf der Bühne keiner von denen ist, die so das übliche Blabla reden. Ich dachte, Donnerwetter, was ist denn das übliche Blabla? Wenn Sie dafür bitte zum Mikrofon greifen, Frau Akün.
Ja, vielen Dank für Ihre nette Einführung. Ich finde manchmal, dass wir zu lange reden, deswegen bla bla. Ich glaube, mit bla bla meine ich vor allem diejenigen Gespräche oder Vorträge, die darauf achten, dass sich nichts am Status quo ändert, wo man um den heißen Brei herumredet und versucht, die Dinge so zu halten, wie sie sind. Und ich erlebe oft bei Institutionsvertretern so eine, ich sag mal, landesfürstliche Art, nämlich zu denken, oh Gott, was gehört mir, was darf nicht angefasst werden, was ist deins, was ist meins, und man überschreitet die Grenze. Und ich muss sagen, diese Art des Denkens, Handels ist völlig überholt, weil so mit, das gehört mir, das ist meins, das ist deins, kommen wir heute nicht mehr weiter.
Und woran denken Sie, wenn Sie sagen, das gehört mir, das ist deins, das ist meins?
Naja, ich erlebe oft, dass sehr viel betriebswirtschaftlich gedacht wird und wenig volkswirtschaftlich. Also die Frage natürlich so nach dem Motto, was gebe ich aus, was gibst du aus? Und das ist ganz wichtig, dass man immer die Einnahmen zu sich rüberschiebt und die Ausgaben den anderen rüberschiebt. Aber keiner oder wenige denken volkswirtschaftlich, was nutzt uns allen? Wie können wir eigentlich das, was da ist, besser einsetzen? Was müssen wir eigentlich besser regulieren? Ich sage immer, wenn auch viele aufschreien, Geld ist genug da. Die Frage ist, wie verteilt sich dieses Geld und wie geht man damit um?
Wie sollten wir denn das, was da ist, besser einsetzen? Was wären Ihre Ideen?
Meine Idee wäre immer von hinten zu gucken, was kommt hinten raus? Und man muss gucken, was ist eigentlich wichtig für die, die da sind, für die, in unserem Fall natürlich, für neue Konzepte, für die Alten, für neue Überlegungen. So ganz eifersüchtig an dem festzuhalten, was da ist, bringt es ja nicht mehr. Sie haben eben gesagt, also ich würde am liebsten sagen, das alte Verständnis von warm, satt und trocken bei Alten reicht nicht mehr. Aber ich muss sagen, in den letzten Wochen hat sich gezeigt, dass warm und satt doch vielleicht sehr wichtig sind. Für alle miteinander, aber letztendlich müssen wir eigentlich wirklich gucken, was kommt raus, und rauskommen sollte eigentlich ein demokratisches Verständnis von Älterwerden, ein demokratischer Umgang miteinander, und ob das nun wirklich mehr Geld kostet, das bezweifle ich.
Aber wie können wir das erreichen? Also einer Ihrer Kernsätze, den ich mir auch notiert habe, heißt ja, es ist Zeit für eine Umkehr in der sogenannten alten Politik. Was läuft denn nicht rund oder wie müssen wir umkehren?
Ja, wir müssen umkehren in dem Sinne, in dem wir einfach nicht mehr das Altern als eine isolierte Tatsache betrachten. Also für mich ist so, unsere Gesellschaft ist einfach zu sehr partiell gedacht. Also Kinderarbeit, Jugendarbeit, Frauenarbeit, Altenarbeit. Mir sagte mal ein Kollege in einem Ministerium, sagte, ich habe so Schwierigkeiten, Punkte zu finden für Familienarbeit, weil eigentlich von der Familie her wenig gedacht wird, sondern mehr von den Einzelgruppierungen. Und das ist natürlich bei den Alten besonders schwierig, weil Alte ja letztendlich zu der Gruppe gehören, die jetzt nun nicht mehr so effektiv und so im Vordergrund steht, wenn ich das mal so bitte aussprechen darf. Und das ist natürlich dann so, denen soll es gut gehen, aber sie sollen bitte sich raushalten und nicht viel dazu, zu den Umständen nicht so viel beitragen. Sie können ja nicht, sollen sich beschäftigen, häkeln, Gesellschaftsspiele und damit hat sie es. Und das ist für mich etwas, was heute nicht mehr geht. Wir müssen einfach, also wenn Sie mich fragen, ich sage mal ganz jetzt radikal, eigentlich müssten wir die Altenheime auflösen, wir müssten einfach in Richtung gesellschaftlicher Zusammenhänge denken, wir müssen gucken, wie können alte, junge, Erwachsene, was auch immer, zusammenleben und füreinander auch Aufgaben übernehmen, die ruhig bezahlt werden können. Es soll ja keiner nur ehrenamtlich arbeiten, aber es muss schon, denke ich, ein größerer Zusammenhalt in der Gesellschaft hervorgebracht werden. Wir träumen alle, wie schön es war früher vor 100 Jahren, als alle zusammengesessen haben und so weiter, aber wir leben genau umgekehrt und es muss aufhören, nur davon zu träumen, sondern was halt umzusetzen.
Herr Schulz-Niesmann, Sie gucken so nachdenklich, als wollten Sie sagen, naja, Altenheime auflösen, weiß ich nicht. Auch Sie haben ein Mikrofon, Sie dürfen da reinsprechen und uns mitteilen, was Ihnen gerade durch den Kopf ging. Einfach reinsprechen.
Hm? Ich wusste ja, was kommt. Aber ich rede gleich mal nochmal über Naturrecht, aber ich würde Ihren Satz, also das mache ich mutig. Was kommt hinten raus? Ja, scheiße. Und das ist ein analytischer Begriff und trifft einen Großteil unserer Pflegepolitik. Ich meine, das Naturrecht muss ja nicht auf Pufendorf, das steht in den UN-Grundrechtskonventionen. Inherent Dignity. Also Würde ist Teil der menschlichen Natur. Und so steht es im Artikel 1. Die Würde ist Tabu. Tabu ist ein religionsphänomenologischer Begriff und sagt unantastbar.
Bleiben wir ganz kurz bei dieser Frage. Altenheime auflösen?
In Grenzen. Alle internationalen Erfahrungen zeigen, dass wir stationäre Settings nicht wirklich wegbekommen. Da ist die Antipsychiatrie dann gescheitert. Norwegen hat in den 90er Jahren per Gesetz, und das dauert nicht wie bei uns 30 Jahre, in wenigen Jahren stationäres Wohnen von Menschen mit Behinderung per Gesetz abgeschafft, mit einer riesigen Zunahme von Verwahrlosung und Isolation, Einsamkeit, weil die Community Care nicht hinbekommen hat. Es gibt eine Voraussetzung und das sind vernetzte Lebenswelten. Und die sind nicht als Lichtschalter. Das ist ganz schwierig, fragil. Nachhaltigkeit von Netzwerken ist sehr schwierig. Deswegen würde der Satz so viel wie möglich nicht die Kasernierung in Heimen, sauber, satt, sicher, still. Das ist immer noch das vorherrschende Dispositiv. Der Körper ist wichtig. Es gibt Beispiele, dass alte Menschen im Pflegeheim Maden unter dem Gebiss haben, weil das Gebiss 4 Wochen nicht gereinigt worden ist. Die Würde beginnt beim Körper. Ja? Aber wir kennen das aus der humanistischen Psychologie. Das ist eine Pyramide. Nach dem Körper kommt Seele und Geist. Und Kruse hat beim 10-jährigen Jubiläum von Stiftung Pro Alter gesagt, wenn ein Heim nicht weiß, was Aktualgenese ist, ich übersetze das gleich begrifflich, dann können sie es schließen. Und Aktualgenese heißt, den Menschen in seiner Strukturschichtung von Körper, Geist und Seele bis zum letzten Atemzug zu aktualisieren, zu entwickeln. Von Kruse erwarten wir jetzt ein Buch, das hat er bei Rilke geklaut, mit in wachsenden Ringen altern. Der Mensch altert als Persönlichkeitswachstum, wir nennen das Selbsttranszendenz. Und deswegen ist das so nicht nur wichtig, dass wir auf die Würde angesprochen haben, sondern auf unsere ideologisierte Art von Autonomie zu sprechen.
Ich würde gerne, Herr Schulz-Niesmann, nochmal auf dieses sauber, satt, sicher und still kommen. Wie oft trifft das denn auf die Wirklichkeit? In wie vielen Altenheimen ist das der Fall? Seniorenheimen?
Also ich habe in Rheinland-Pfalz, mein Team, aber bei allen Projekten schreibe ich selber mit. Ja. Wir haben in Rheinland-Pfalz die sogenannten Beratungs- und Prüfbehörden für stationäres Wohnen im Alter mit Pflege und Behinderung evaluiert. Und diese Prüfbehörden, die sind sehr modern aufgestellt, die gehen mehr auf innovative Beratung zunehmend und nicht nur als Staatskontrolle, die haben Ampelsystem. Es gibt grüne, gelbe, rote. Die roten müssten sie eigentlich schließen. Aber dann fehlen die Bettenkapazitäten. Es gibt grüne, es gibt gelbe.
Wie viele rote gibt es denn? Also wie ist das Verhältnis?
In Rheinland-Pfalz gibt es ungefähr 450 Einrichtungen. Es drittelt sich, würde ich sagen.
Also ein Drittel müsste eigentlich geschlossen werden, weil es nicht rund läuft.
Ja gut, ich emeritiere in 2 Jahren, ich habe Narrenfreiheit. Legen Sie mich jetzt nicht auf Einzelfälle fest.
Da ist keine Gehaltserhöhung mehr für Sie drin.
Ich bin noch C-Beamter, da gibt es keine Zulagen und so weiter. Und dafür gibt es die Nebentätigkeiten, die wir einen Tag in der Woche fürs Gemeinwohl Geld verdienen dürfen. Ich denke, das KDA steht ja dafür, ist ja aufgekommen mit der Architekturmodernisierung. Und das ist ja eine Bejahung stationärer Settings. Und heute haben wir den großen Dreh gekriegt zur Sozialraumorientierung. Und unsere Wohnlandschaft, da sind wir wieder bei der Würde und bei der Scheiße, ist sowas von primitiv. Wir kennen nur Häuslichkeit oder Heim. Der Wohnatlas vom KDA sagt, so alternative Formen, und alternativ meine ich jetzt nicht so Latzhosen, Ökolinke oder so, sondern eben nicht häuslich oder stationär, macht knapp 2% des Marktes aus. Das ist doch keine Kultur differenzierter Wohnchancen. Ja? Und dass wir das so hinnehmen, diese Dichotomie, und keine Fantasie entwickeln. Die Investitionen müssen in die Wohnformdifferenzierung und drumherum dann Module für die Vulnerabilität. Das ist schon klar. Aber wenn wir keine Wohnlandschaft haben, wo sie sich aussuchen können, wie sie wohnen wollen, dann ist das ein Armutszeugnis.
Wo gibt es denn Leuchttürme dafür, dass Menschen schon Fantasie entwickelt haben und tolle Wohnprojekte zum Beispiel geschaffen haben? Wo ist das Positive? Was haben Sie gesehen?
Ich habe ein Mehrgenerationen-Wohnhaus in Köln evaluiert, das ist schon 20 Jahre her. Und das ging zurück auf zwei Selbsthilfegruppen von Frauen. Die eine war so eine feministische Richtung und das andere war Selbsthilfe von Frauen mit Behinderung. Die haben 10 Jahre gebraucht, bis sie die Kölner Stadtpolitik ist so eine Welt für sich, wie Köln überhaupt, hinbekommen haben, dass sie ein Grundstück bekommen. Das öffentliche Wohnungsunternehmen hat dann auch geholfen. Und dann haben die gebaut und machen auch Stadtteilarbeit. Das ist so ein typisches Beispiel, wie so ein Pflänzchen gewachsen ist, meist auch aus politischem Engagement heraus. So was gibt es.
Also 10 Jahre sind auch schnell in Köln. Also der Kölner Dom hat länger gebaut und unsere Oper braucht eine ganze Weile. Also die sind mit 10 Jahren noch ganz gut bedient.
Ja, aber es ist ein schönes Beispiel, braucht langen Atem.
Wie sieht es da aus? Wie gehen Sie noch mal einmal kurz mit uns in dieses Gebäude rein. Was haben die geschafft, die zwei Frauen, geschaffen?
Also das Wohnen ist ein privates Wohnen, also es ist auch integrativ. Wir haben da alles, also wie es heute genau ist, weiß ich es nicht, aber damals, es gab Einzelhaushalte, Paare mit Kindern, ohne, mit behinderten Kindern oder Kindern mit Behinderung der Behinderten, da ist schon das Begriff falsch, weil das sind keine Behinderten, das sind Menschen, die unter anderem auch Behinderung haben. Es gibt Gemeinschaftsräume, es gibt viel Gemeinschaftsaktivitäten, aber es ist keine Wohngemeinschaft. Wer Pflege braucht, muss sie sich ambulant beschaffen und man pflegt nicht, weil in Nachbarn kann man nicht pflegen. Ich meine, es gibt Menschen, die haben psychodynamisch nicht die Fähigkeit, ihren Vater zu entkoden und wie soll man Nachbarn pflegen? Aber man kann sich gegenseitig helfen, ne? Das Gegenseitigkeitsprinzip. Und der Alltag muss funktionieren, das ist eine ganz wichtige Sache. Das SGB 11 hat ja zunehmend auch jenseits von Medizin und körperzentrierter Pflege endlich auch gemerkt, wir brauchen Alltagshilfen, wir brauchen Betreuung, wir brauchen Netzwerke. Wir können kein eigenes Sozialversicherungswesen für Alltagshilfen schaffen, das wäre ein Fass ohne Boden. Aber dass wir endlich kapieren, es geht nicht nur um OPs und um Blutwerte und bildgebende Verfahren und es geht auch nicht nur um satt und sauber, sondern wir brauchen funktionierendes Miteinander. Und da müssen wir investieren, also in gelingende Nachbarschaft.
Ja. Und das gehört zu den Perspektiven, über die wir reden. Herr Brüsch, zu den Perspektiven, über die wir reden, gehört auch Ihre zentrale Forderung, dass Sie sagen, das Zweiklassensterben muss endlich ein Ende haben. Welche Beobachtungen liegen diesem Satz zugrunde? Das Zweiklassensterben muss ein Ende haben.
Zunächst gibt es ein Zweiklassensterben, das ist ja eine Frage, vielleicht gibt es noch ein Mehrklassensterben, aber man muss ja in dieser Zeit auch versuchen, die Dinge ein bisschen klarer zu formulieren, damit man die Menschen wach macht. Ich bin übrigens, lassen Sie mich das sagen, Frau Steinhauser, sehr Herrn Schulz-Niesmann dankbar, dass er den Würdebegriff unserer Verfassung hier zum ersten Mal in dieser Runde, dafür haben wir ein bisschen gebraucht, aber der Bundespräsident hat es nicht hingekriegt, korrekt bezeichnet hat. Die Unantastbarkeit, die nicht genommen werden kann, die auch nicht geschenkt werden kann und die auch nicht von irgendwelchen Attributen abhängt, die der Mensch bringt. Und ich finde, das macht ja das Revolutionäre an unserem Würdebegriff in dieser Verfassung deutlich. Und damit will ich auch gleich zu Ihrer Frage kommen. Natürlich gibt es Einrichtungen, die am Ende des Lebens eine wirklich besondere Möglichkeit der Versorgung, des Angebots, der Teilhabe, der Selbstbestimmung wahrend organisieren können. Und das nennen wir alle, und gerade in dieser Zeit gibt es ja viel diese Wochen der Hospize, das nennen wir da in besonderer Weise und stellen das auch in besonderer Weise dar. Und ich denke, es ist mal wichtig, dorthin zu schauen und zu überlegen, was können wir von diesem Konzept dass Sie ja heute, Herr Remmer, so formuliert haben, schon Teilhabe ist in unseren stationären Altenpflegeeinrichtungen. Was ist denn da tatsächlich realisierbar von diesem Konzept? Und da stellen wir fest, dass es erstmal, und das ist im Leben leider so, und deswegen müssen wir über betriebswirtschaftliche Aspekte dort mitreden, da werden wir nicht drum wegkommen, dass man natürlich für solche Einrichtungen die Möglichkeit hat, im Sozialsystem rund im Monat 13.000 bis 14.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Und wie soll dann eine Pflegeeinrichtung, deren Beteiligung sozialgesetzlich so ungefähr bei 1.600 bis 2.000 Euro liegt, der Rest muss selbst finanziert werden, wie soll eine Einrichtung der Altenpflege das realisieren können, was dann in einem solchen stationären Hospiz möglich ist? Herr Bundesminister Lauterbach hat mir gesagt, Herr Brüsch, ich weiß gar nicht, was Sie das so in den Mittelpunkt stellen Ihrer Diskussion. Schließlich ist das ja eine bewusste, eine freiwillige Entscheidung, in ein Pflegeheim zu gehen. Und da stelle ich fest, dass wir wieder einen Bundesgesundheitsminister haben, der keine Ahnung von der Realität hat. Wenn ich die Menschen am Patientenschutztelefon frage, dann stelle ich fest, der allergrößte Teil will möglichst verhindern, in eine stationäre Versorgung zu bekommen, weil er eben keine Alternativen hat, wie Sie das auch gerade so schön gesagt haben. Weil er dann sagt, was ist denn dann noch mit Würde wahrend? Und das ist natürlich eine Frage, die muss sich diese Gesellschaft stellen.
Ja.
Ob wir dieses Leben so organisieren und so gesellschaftlich partizipierend organisieren wollen, wie wir es derzeit tun.
Herr Brüsch, ich hätte auch von Ihnen gerne so ein paar Best-Practice-Beispiele. Also gibt es schon Beispiele dafür, wo Sie, genau wie Herr Schulz-Niesmann das ja eben gemacht hat, wo Sie sagen würden, da läuft das schon so, wie ich mir das vorstelle. Und wenn wir denen folgen, dann sind wir auf einem guten Weg.
Naja, wenn wir alleine den Bereich anschauen der stationären Hospizversorgung, könnte man sich doch die Frage stellen, warum schaffen wir und so etwas in der Altenpflege, in der stationären Altenpflege beispielsweise nicht, indem wir beispielsweise in den letzten 4 Wochen solche besonderen Finanzierungsmodelle zur Verfügung stellen, dass auch die Altenpflege und die Pflegekraft die Chance hat zu sagen, ich kann genau auf diesem Niveau pflegen. Ich kann das Verhältnis 1 zu 3 realisieren, denn mein Verhältnis ist 1 zu 16, 1 zu 20. Wie soll ich da Sterbebegleitung auf Hospizniveau, außer dass ich schöne Leitsätze hineinschreibe, organisieren? Also da wäre beispielsweise möglich zu sagen, wenn wir das realisieren in der stationären Altenpflege, dann hätten wir tatsächlich die Chance, vielleicht sogar die Hospize aufzulösen und zu sagen, wir machen es dort, wo Menschen sterben. Und wir organisieren es genauso gut auch in dem Bereich der familiären, also des häuslichen Bereich. Auch hier hätten wir Perspektiven, die wir so nutzen können. Aber wir ruhen uns darauf aus, dass wir Inseln geschaffen haben, die schön ausschauen und die auch gut funktionieren, aber die entscheidende Frage ist, wann durchdringen wir das, um Würde wahren bis zuletzt den Menschen die Möglichkeit zu geben, Teilhabe in Deutschland zu organisieren.
Herr Remmers, ich habe eben, als Sie Ihren Vortrag gehalten haben, kurz mitgeschrieben und mir einen Satz, ich glaube, der war ziemlich am Schluss noch notiert. Sie sagen, um Würde zu praktizieren, wünschen Sie sich die Integration des Sterbenden ins Leben. Wie soll das aussehen?
Was ich beobachte, ist, wenn ich recht beobachte, ich habe natürlich keinen universalen Überblick, aber dass eigentümlicherweise Pflegeheime eher in Randgebieten angesiedelt sind beziehungsweise dort expandieren. Es mag mit Problemen, sagen wir mal, des kommunalen ausreichenden Raumes für Neubauten zusammenhängen, aber das glaube ich nicht nur. Das hat ja auch etwas Symbolisches. Ich glaube, das, was auch Herr Brüsch angesprochen hat, wenn ich ihn recht verstanden habe, das Problem ist sozusagen, sind die vielen Unterbrechungen in den Pflegeverläufen, in den Betreuungen, die institutionellen Wechsel, also sozusagen vom Häuslichen ins Krankenhaus, ins Pflegeheim, dann möglicherweise in ein Hospiz, dann vielleicht wieder die Rückkehr ins Pflegeheim. Es sind wirklich viele, viele Wechsel. Und es ist immer mit einem Problem bei älteren Menschen verbunden, dass sie sich immer wieder auf neue Menschen einstellen müssen. Und das ist im Alter immer schwerer, sich immer wieder auf neue Menschen einzustellen. Von daher mehr Kontinuität, das heißt der Versuch einer institutionellen, ich möchte mal sagen, Revision. Ja? Also die Institutionen müssen eigentlich sich grundlegend wandeln. Ich kann das nur abstrakt beschreiben, aber ich möchte einen Vorschlag noch machen. Ein bisschen theoretisch, aber aus meiner soziologischen Erfahrung. Ich hatte das kurz angesprochen. Wir müssen uns in der Politik einstellen auf eine neue Generation. Das sind die sogenannten 68er. Also ich möchte mal sagen, das ist eine Generation, die auf einem doch sehr guten materiellen Polster erwachsen geworden ist. Also die Konjunkturen, die zwei Nachkriegskonjunkturen, Prosperität, die aber auf der anderen Seite auch wirklich sozusagen gegenüber der älteren Generation, über die wir vielfach hier noch sprechen, die aber auch einen sogenannten Wertewandel ja auch erlebt hat, neu orientiert ist, die auch in ihrer Biografie einen größeren Freiheitsanspruch hatte. Und ich glaube, diese Generation könnte, das ist aber eher eine soziologische Spekulation, aber diese Generation könnte sagen, wir möchten gar nicht, dass für uns so viel gemacht wird, politisch, was ohnehin auf eine starke Bürokratisierung, soweit ich das erlebe, immer hinausläuft, sondern wir möchten das mehr selber in die Hand nehmen. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass diese Generation, mit der wir jetzt sozusagen neue, möglicherweise Alternsprozesse erleben, dass diese Generation stärker in ihr Altwerden sozusagen aktiv eingreift. Ja. Und damit würde nochmal das bedeutsam werden, was Herr Schulz-Niesfand gesagt hat, nicht? Selbstaktualisierung möglicherweise hier eine größere Bedeutung annimmt.
Und Sie haben damit, Herr Professor Remmers, eine tolle Brücke geschlagen zu Frau Vogler, die übrigens, meine Damen und Herren, in diesem Jahr zur Pflegemanagerin des Jahres gekürt wurde. Vielleicht mal kurzen Applaus für Frau Vogler. Denn wir haben uns genau über diesen Punkt vorhin unterhalten, dass Sie gesagt haben, Selbstverantwortung ist so ein Kernbegriff. Und er sagt ja gerade, Professor Remmers sagt gerade, vielleicht will die 68er-Generation viel, viel mehr von sich aus tun. Wie ist das mit der Selbstverantwortung, um die Selbstverantwortung bestellt?
Ich würde mal gerne nochmal den Bogen ein bisschen weiter aufmachen tatsächlich. Kuratorium Deutsche Altershilfe, wir rutschen immer sehr schnell in die Pflege ab. So. Und die meisten Alten sind nicht pflegebedürftig. Und an der Stelle würde ich gerne ansetzen, weil mein Titel Pflegeratspräsidentin ist ja ein Ehrenamt. Mein Geld verdiene ich als Geschäftsführerin einer großen Bildungseinrichtung, die 2600 Menschen ausbildet, die in die Gesundheitsberufe gehen, davon 1600, die in die Pflegeberufe gehen. Alles junge Menschen, die über die Generation hinweg alte, kranke Menschen versorgen wollen. Ich mache mir jeden Tag keine Sorgen darum, dass wir eigentlich Generationen miteinander vernetzen können. Und ich glaube, diese Selbstverantwortung, und das ist wunderbar, was Sie jetzt auch sagen, ich bin ja auch eine von denen, die in den 60er Jahren geboren wurden, ich muss mir doch heute auch einen Kopf darum machen, was mit mir in 30 Jahren ist. Wenn ich das heute, also wir schieben das immer so weg, alle, die wir hier sitzen, müssen doch heute in der Gesundheit, in der wir hier sitzen, denken und sprechen können, doch darüber nachdenken, was kann denn passieren? Netzwerke schaffen, miteinander sprechen. Ich bin auch heute für mein Leben auch verantwortlich. Und diese Verantwortung, glaube ich, die müssen wir auch nochmal stärker für die Alten auch nochmal hervorheben und vor allem Chancen dazu auch schaffen zu sagen, wir tragen Verantwortung. Und ich will auch nochmal, wir haben immer öfter die Diskussion, wir haben jetzt ganz aktuell auch immer wieder in den Ausbildungsstätten die Situation um die Klimageschichte. Und da haben wir die beiden Generationen ganz eng beieinander. Einmal die Sorge um das Alter, um die demografische Entwicklung und dann um die Verantwortung der Generationen zueinander. Sie hatten das vorhin, ne, mit dem, auch mit dem Abdruck, den wir hinterlassen, wenn wir leben. Und wir sind so eng miteinander vernetzt und da bin ich dann wieder bei Ihnen, wo Sie sagen, wir müssen aufhören, immer in Kategorien zu denken, in Alte, in Junge, unser Sozialgesetzbuch, was uns in Krankenversorgung und in Pflegeversorgung trennt und Pflege überhaupt nicht definiert ist. Ein Pflegeberuf, der in Deutschland keine Autonomie bekommt, keine Verantwortung bekommt, keine Bildungschancen bekommt. All das sind riesige Dinge, die man hier aufmachen kann, aber ich glaube wirklich, eine Idee, die ich hier auch gerne mal mit einbringen möchte, die wir vielleicht auch weiterdenken könnten in der Gesellschaft, wäre mal unsere Schulfächer anzuschauen, die wir unterrichten. Und vielleicht wäre es ja schön, ein Schulfach Gesundheit und Versorgung oder Gesundheit und Pflege einzuführen oder eins, was Demokratie an sich heißt. Und dann haben wir alles beieinander, was Verantwortung zwischen den Generationen bedeutet, was Verantwortung in der Region bedeutet, was Verantwortung für die Nachbarin, den Nachbarn bedeutet. Und das Tolle ist, und das ist ja, Sie haben vorhin von dem Bild gesprochen, die Alten haben noch echt eine Power, die haben noch eine Ressource. Und ich würde so gerne von dieser Ressource, die jetzt ja auch mit Macht in die Rente geht, von der würde ich gerne was sehen, von der würde ich gerne was erleben, von der würde ich auch wirklich gerne, man sieht ja auch heute schon was, aber ich würde das auch viel mehr ermutigen, diese Ressource zu spüren und zu sagen, Mensch, wir können doch was bewegen. Und ich will auch nochmal so einen kleinen Stachel, weil wir haben alle eine Verantwortung füreinander. Ich will mal auf den Brexit hinweisen, auch nochmal Verantwortung von Generationen zueinander. Die jungen Engländerinnen haben zu 72% gegen den Brexit gestimmt. Die über 65-Jährigen haben zu 90% für ihn gestimmt und haben damit die Zukunft der Jungen gestaltet. Und ich glaube, auch das ist eine Verantwortung, die wir uns anschauen müssen. So wie wir heute, ich auch heute einen Abdruck mache, und schon ganz stolz bin, wenn ich mal S-Bahn fahre, ja, und denke, ist ja wie mit Müll runterbringen, ja. Also man muss sich irgendwie anständiger verhalten heute. Also
ich würde das gerne nochmal vertiefen, Frau Vogler, Selbstverantwortung. Wie machen Sie das denn? Also Sie haben gerade gesagt, wir alle sollten mal anfangen, uns über das Älterwerden Gedanken zu machen, wie wir es dann so entwickeln möchten. Welche Gedanken machen Sie sich denn?
Na, also ich will mal nochmal auf die Ausbildung zurückgehen. Was wir erleben in der Ausbildung, wenn die Auszubildenden quasi in die Lebenswelten auch der Alten eindringen. Und ich erlebe da einen unglaublichen Respekt gegenüber denen, die ihnen da begegnen. Und ich muss noch einen Nebensatz auch machen zu den Situationen. Ich höre das halt, natürlich sind die Bedingungen in den Pflegeheimen so, wie sie sind. Ich möchte aber auch nochmal zu bedenken gegeben, wir haben in Deutschland tatsächlich den niedrigsten Bildungsstandard der Pflegenden überhaupt in ganz Europa, weil das nämlich permanent abdequalifiziert wird. Das darf man auch nicht vergessen an der Stelle. Nichts von kommt von ungefähr. Ja? Und Menschen, die nicht in die Pflege gebildet werden, können auch mit bestimmten Reaktionsmustern von Alten, von Dementen nicht umgehen. Das ist etwas, was man nicht im Blut hat. Das muss man lernen, und zwar nicht nur auf dem untersten Niveau, möchte ich auch nochmal an der Stelle sagen. Aber diese Selbstverantwortung, die ich finde schon, dass wir die in den Ausbildungsklassen spüren, wir die. Die wollen den Alten die Möglichkeit geben zu leben, wenn sie mit denen in Kontakt sind. Und das heißt, wir müssen tatsächlich Strukturen schaffen in der Gesellschaft. Und ich glaube, das kriegen wir immer besser hin, dass wirklich die Alten und die Jungen was zusammen machen. Und wenn man sich kennt, respektiert man sich auch, so ist es.
Frau Akün, das KDA hat unglaublich viel geschafft in den vergangenen 60 Jahren. Sie haben sich mit vielen vernetzt. Mit wem müssen Sie sich noch vernetzen? Mit wem sollten wir alle uns vernetzen, weil das eine gemeinschaftliche, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist? Was steht da an?
Also ansteht eigentlich, für mich stehen zwei Dinge ganz oben, die ich wichtig finde. Das ist einmal wirklich, wie bekommen wir Nachwuchs für Pflegekräfte? Also da, diesen Punkt muss man sehr ernst nehmen. Gerade wenn man sagt, und darauf bestehe ich, dass man sagt, wir müssen sozusagen mehr gesellschaftlich öffnen. Also auch wirklich die Heime öffnen, die Familien öffnen für so etwas. Aber man kann eben nicht die ganze Arbeit auf den Nachbarn lassen, sondern man muss eben auch qualifizierte Fachkräfte haben, die kommen. Und das ist ein wichtiger Punkt, über den wir nachdenken. Und gleichzeitig muss man natürlich ehrlich sagen, wir haben bei uns im Land unglaubliche Fachkräftemangel. Also, und das heißt, es kommen Fachkräfte aus dem Ausland. Und an der Stelle möchte ich ein Projekt erwähnen, weil ich bin stolz darauf, dass wir als Kuratorium dieses Projekt mit initiiert haben und auf die Beine gestellt, nämlich faire Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland. Dass man zertifiziert anwirbt, dass man Leute anwirbt, nicht in der Grauzone, wo oft eben auch irgendwelche Agenturen Leute anwerben, den Frauen, es geht immer um die Frauen, die dann irgendwie angeworben werden, man ihnen wirklich Traumgagen verspricht, die sich nicht einlösen lassen, Minderjährige zum Teil anwirbt und so weiter. Und dass wir da sagen, wir wollen zertifizieren. Und da bin ich natürlich wirklich ganz nah bei Frau Vogler, wenn sie sagt, dieser Berufsgang muss eigentlich ganz anders gestaltet werden, weil wir wissen, zum Beispiel aus dem Ausland, da ist Pflegeberuf zum Teil ein universitärer Bachelorstudiengang. Also das ist für uns noch unvorstellbar. Und da müssten wir eigentlich auch dahin kommen. Überhaupt muss natürlich die Frage der Pflege ganz anders aufgewertet werden. Auch Kindergärtner sind im Ausland Akademikerinnen und bei uns ist das ein Lernberuf. Das ist also eine Sache, die ich ganz wichtig finde. Und der zweite Punkt ist, wir reden immer von der institutionalisierten Pflege und vergessen, dass eben die meisten doch in der Familie gepflegt werden. Ja. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Mhm. Also wir übersehen, dass einfach die Familien diese Aufgabe übernehmen. Und da muss ich sagen, müssten wir uns jetzt vernetzen zu der Frage, wie kann man Frauen entlasten, die in der Familie arbeiten gehen, die jüngere Generation und die Älteren noch mitversorgen müssen. Also da würde ich mir wünschen, dass wir uns mit denen vernetzen, die sagen, Entlastung für Frauen in den Familien. Das fände ich ein wichtiger Punkt.
Und das schreiben Sie sich auch so auf die Fahne für die Zukunft als Perspektive.
Weil ganz einfach, wir gucken immer noch auf die Institutionen, weil die sind auch lauter als einzelne Frauen in der Familie. Und da musste ich, denke ich, wären für mich die beiden Projekte, die für die Zukunft von größter Wichtigkeit sind. Ja. Neben eben dieser, wie Sie auch sagten, Vernetzung mit dem müssen. Also wenn sich jetzt wirklich, ich würde jetzt natürlich Herr Schulz-Nieswand sagen, du redest wieder Unsinn, aber wir müssen eigentlich mit allen uns vernetzen. Können Sie ruhig sagen, ist nicht schlimm. Wir müssen uns mit allen vernetzen und wirklich gucken, wer macht mit. Weil wenn ich sage, wir müssen uns jetzt öffnen, dann müssen wir uns doch alle miteinander vernetzen.
Würden Sie sagen, das ist Unsinn, Herr Schulz-Nieswand? Sagen Sie es laut ins Mikrofon.
Naja, ich habe schon gemerkt, besser als so ein Headset, so muss man immer reinbeißen oder so. Ich möchte trotzdem, die Autonomie haben so zwei Umwege zu der Frage, weil ich es sehr wichtig fand, wir reden zu schnell über Pflege. Der Begriff Altershilfe ist einer der anachronistischsten Begriffe. Eigentlich müssen wir es KDA umbenennen. Wir sind Kuratorium der Gesellschaftsgestaltungspolitik für gelingende Lebensläufe.
Das ist aber zu lang.
Wenn Sie, ja, das geht nicht. Aber es geht mir ja nur um, was ich zum Ausdruck bringe.
Das ist ja schon Loriot-reif.
Ja, klar. Weil wenn Sie über Pflege reden, da sind wir, Sie haben Durkheim-Schule zitiert, Marcel Moos in seinem Essai sur le Don sprach von einer totalen sozialen Tatsache. Wenn Sie über Pflege reden, reden Sie plötzlich über Familie, über Geschlechterverhältnisse, über Generationenbeziehungen, über Wohnen, über Wohnumfeld, über Infrastruktur, über ländliche Räume, städtische Räume. Das heißt, Sie reden über die gesamte Gesellschaft. Pflegepolitik ist Gesellschaftspolitik. Pflege ist Teil der Sozialpolitik und Sozialpolitik ist Teil der Gesellschaftspolitik. Und das KDA muss auch begreifen, dass wir politische Ökonomie machen müssen. Wir brauchen kritische Theorie. Ich bin, aber ich muss erst noch werden, was wir sind. So beginnt Ernst Bloch die Tübinger Vorlesung zur Philosophie. Und Adorno hat gesagt, wir müssen aufhören, dass die Lüge als Wahrheit verkauft wird. Und eine Pflegewissenschaft, die nicht aus der Soziologie kommt, von Psychoanalyse keine Ahnung hat, ist keine gute Wissenschaft. Pflege muss eingebettet sein in einer Analyse und Durchdringung der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Natürlich altern viele aktiv und das korreliert hochgradig mit Herkunft und Bildung. Aber wir müssen mehr über soziale Ungleichheit reden, über Ausgrenzung, eben über die Würde. Ein letzter Satz deswegen mit der Autonomie, das muss man mal sagen. Artikel 2 zitiere ich nämlich jetzt. Sie haben ein Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. In § 1 SGB 1 steht das im Lichte sozialer Gerechtigkeit. So, bis dahin zitiert das immer Lindner. Denn da hört die FDP auf. Da kommt aber ein Komma und dann kommt, sofern dies nicht das gleiche Grundrecht anderer verletzt, verfassungswidrig ist oder sittenwidrig. Das ist Kant. Kant steht bei Artikel 1 und 2, Pater, wissen wir aus der Exegese der Entstehung der Verfassung. Das heißt, im Artikel 2 knüpft sich Autonomie an soziale Rücksichtnahme.
Herr Schulz-Nieswand, dies ist eine Festveranstaltung des KDA.
Aber es ist ein anderes Menschenbild.
Ja.
Das Menschenbild unserer Verfassung ist nicht Individualismus, sondern Personalität.
Ja.
Das ist immer, und so nannte das Saint-Exupéry, was ist das Individuum? Er ist nichts anderes als der Knotenpunkt seiner sozialen Beziehung. Und da sind wir das.
Diesen Knoten durchhaue ich jetzt, damit wir hier nicht zu sehr abdriften ins Philosophische, was hochinteressant ist.
Das war nicht Philosophie, das war Philosophie. Es geht um Menschenbild und Gesellschaftspolitik.
Ja. So, und damit dieses Menschenbild alle erreicht. Mit wem, behalten Sie das Mikrofon, die Frage geht an Sie, Herr Schulz-Niesmann. Was muss passieren, damit ein Netz noch enger geknüpft wird und wir alle uns verständigen können auf einen von mir aus Würdebegriff, auf einen Menschenbegriff? Wer muss da mit wem noch mehr zusammenkommen? Das interessiert mich, wenn wir von Vernetzung reden.
Auch wenn wir globalisiert sind und so weiter, irgendwo wohnen wir. Also auch der moderne, mobile Mensch sitzt bei Eurowings irgendwo über den Wolken, aber irgendwo wohnt er. Was wir gestalten müssen, ist vom Mikrokosmos Wohnen aus Nachbarschaften. Ernst Bloch hat noch von Heimat gesprochen. Den Begriff sollten wir nicht der AfD überlassen, weil Heimat ist psychoanalytisch ein Grundbedürfnis des Menschen, seine Geborgenheit. Und wir müssen Nachbarschaft gestalten. Und von Nachbarschaft aus Stadtentwicklung, ländliche Räume. Deswegen spreche ich nicht von Selbstverantwortung, sondern immer von Miteinanderfreiheit in Miteinanderverantwortung. Und wir brauchen diese Netzwerkbildung, also Sozialräume. Und von dort gibt es eine Diffusion vom Lokalen in die Region. Und das müssen wir wieder gestalten. Und nicht nur Familie und nicht nur die Frauen, sondern wir brauchen eine Zivilgesellschaft. Ich bin übrigens kein Anhänger von dem Pflichtjahr. Nach dem Freiwilligen-Survey 33% der Bevölkerung über alle Altersgruppen macht schon bürgerschaftliches Engagement. Und die Zahlen wachsen sogar. Und erzwingen können sie nichts. Da sichern sie keine Qualität. Das finde ich.
Es fallen so viele tolle Stichworte. Man könnte das jetzt oder müsste es eigentlich sehr vertiefen. Aber wir kommen wieder zurück, weil das eben auch wirklich, und das ist mir wichtig, das ist ein Festakt 60 Jahre KDA. Und ich finde, wir sollten auch auf das gucken, was das Kuratorium geschafft hat. Herr Brisch, wenn Sie sich das angucken, wenn Sie diese Bilanz ziehen, wofür sind Sie dem Kuratorium besonders dankbar? Was haben die in 60 Jahren wirklich auf die Beine gestellt?
Also tatsächlich muss man ja sagen, dass dieses Kuratorium weiterhin den Begriff des Alters und des Altern mitnimmt, ist eigentlich eine Chance. Ich glaube nicht, dass dieser Name verändert werden muss, sondern das war ja ein bisschen reizend hier in dieser Runde. Ich glaube, dass der Name richtig ist und dass er letztendlich etwas deutlich macht, was entscheidend ist. Wir müssen überlegen, wie wir die kleinste Zelle, nämlich Verwandtschaft und Familie, gestatten Sie mir, dass ich das mal so sage, aufrechterhalten. Ich habe übrigens in diesem Jahr auch den 60. gefeiert im kleinen Kreis und da sagte ich wunderbar, was wünschst du dir zum 60. Ich sage, weiterhin ein gutes Verhältnis zu meinen Kindern. Und die Begründung ist relativ einfach. Sie organisieren später meine Pflege. Nämlich dann, wenn ich eben nicht mehr das Alter so formuliere, wie an Teilhabe und Selbstentscheidung, sondern indem ich hoffe, dass meine Würde wahrend trotzdem die Fürsorge wirkt. Und ich glaube, das ist ein Begriff, der zusammengehört. Selbstbestimmung und Fürsorge sind natürlich in einem Spannungsverhältnis. Aber wo es in der Familie dann schon schwierig wird, ja, und machen wir es doch mal bewusst, Sie haben das gerade so gesagt, der allergrößte Teil sind pflegende Frauen, aber jetzt kommt noch das dazu, der allergrößte Teil sind alte pflegende Frauen. Denn wir reden immer von den Berufstätigen, die wir in den Blick nehmen wollen, und das ist richtig, aber der kleinste Teil dieser wird von Berufstätigen gepflegt. Der allergrößte Teil sind pflegende alte Frauen, die ihre alten Männer pflegen, die sich's wunderbar einfach machen und sagen, ich bin ja sowieso früher weg, da kann ich wunderbar philosophische Vorträge halten. Praktisch bleibt sie dann alleine und darf es dann selber organisieren.
Herr Brisch, ich erinnere noch mal gerne an meine Frage. Wofür sind Sie dem KDA richtig dankbar? Was haben die auf die Beine gestellt?
Also ich glaube, ich bin ja nicht Vertreter des KDAs. Nee,
Sie sind aber jemand, der das ja seit Jahren beobachtet.
Aber das, was wir dort beobachten, ist immer wieder quer zu formulieren, immer wieder Forderungen zu stellen, immer wieder nicht nachlassen zu lassen, immer wieder unbequem zu sein, nicht darauf zu achten, dass man Applaus von den weiten Rängen bekommt, sondern sich dafür einzusetzen und zu konzentrieren. Und da mache ich mir überhaupt keine Sorge, dass wir ein 120-Jähriges, Gott sei Dank, ohne mich feiern werden. Aber das ist das Entscheidende. Wir müssen immer wieder dafür sorgen, unbequeme Fragen zu stellen und Forderungen, also nicht sich im Allgemeinen, sondern sehr konkret, und da sage ich es mal ganz auch konkret, es ist doch eine Unglaublichkeit, dass wir keinen Rechtsanspruch auf Kurzzeitpflege in Deutschland haben. Das heißt, Familien haben gar nicht die Chance, Kurzzeitpflege zu bekommen, wenn sie sie brauchen.
Herr Brüsch, Sie sind ein harter Knochen. Aber ich danke Ihnen sehr für diese Antwort auf meine Frage. Vielen herzlichen Dank. Schlussfrage an Frau Vogler. Wofür sollte das Kuratorium Deutsche Altershilfe weiterhin unbedingt einstehen?
Ich bin gerade noch bei dem Titel. Deutsche soll ich mal ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal den Titel gelesen habe, habe ich gedacht, das ist eine Organisation, die Alte unterstützt. Weil da nämlich das Wort Hilfe steht. Also das ist meine Konnektion mit diesem Wort. Und da ist ja eine interessante, eigentlich habe ich, als ich dann, das ist ja schon ein paar Jahre her, dass ich mich mit dem Kurator oder mit dem KDA beschäftigt habe, und als ich dann weitergemacht habe, gedacht, das ist ja eine Organisation, die eigentlich den Alten eine Stimme gibt in Deutschland. Und zwar allen Alten. Und ich will das nochmal betonen. Ich finde das total wichtig, dass alle Alte und nicht nur die Pflegebedürftigen, auch wenn ich hier die Pflege vertrete, so ein Stück weit mitnehmen, weil ich erlebe wirklich auch eine hohe Bereitschaft innerhalb der Generationen, sich ja zu unterstützen, so wie die Jungen sich unterstützen, auch die Alten sich unterstützen wollen. Und ich glaube, dass dieser Fokus auf die Ressource, die da ist, das wäre etwas. Klar, der Fokus geht immer auf die Unterstützung brauchen, das ist immer so. Aber es ist ja die Frage, wer unterstützt die denn? Und ich kann Ihnen sagen, die Pflegenden in Deutschland werden es nicht können, weil die gibt es nicht mehr. Um es mal ganz deutlich hier zu sagen, und ich werde hier nicht jetzt die Ausführung machen, aber es wird in Deutschland in den nächsten 20 Jahren kaum noch Pflege geben. Es wird keine Heime mehr geben, es wird keine ambulante Versorgung mehr geben. Der Zug ist abgefahren. Was wir heute besprechen, greift in 25, 30 Jahren, wenn wir endlich mal Entscheidungen treffen, politisch an dieser Stelle. Und deswegen ist, glaube ich, ein großer Fokus, dass wir uns alle selbst angucken und anfassen, aufhören zu reden, bei der Nachbarin klingeln und anfangen. Ich kann es nicht anders sagen. Und deswegen sage ich ja, ich gehöre ja zu denen. Ich bin eine Ressource. Und ich möchte dafür sorgen, dass ich, und das ist auch eine Selbstbestimmung, heute auch in die Verantwortung getrieben werden zu sagen, guck dir die Leute an, mit denen du heute zu tun hast, ziehst du mit denen in eine WG? Oh ja, da guckst du aber, da muss man schon gucken, mit wem man die Wohnung teilt. Und deswegen müssen wir darüber reden, Genau diese Sachen, eine neue Wohnform und alles wirklich zu gestalten.
Und ich finde es toll, dass das KDA, und das meine ich ganz ernst, uns dazu ermuntert. Ich danke Ihnen sehr für eine sehr muntere Runde. Vielen herzlichen Dank. Wir bleiben auf dem Podium, denn, meine Damen und Herren, das allerletzte Wort hat natürlich Herr Kneppe. Und danach gibt's wieder Musik.
Vielen Dank, Frau Steinhauer. Und vielen Dank an die Mitwirkenden dieser Podiumsrunde. Ich habe mir einige Notizen gemacht und bin drauf und dran, mein Schlusswort jetzt vollständig in die Tonne zu kloppen und aus dem Kopf heraus zu reden. Aber da ist die Risikolage eine ganz andere, deswegen lasse ich das mal besser. Aber trotzdem würde ich gerne auf den einen oder anderen Punkt noch kommen. Beginnen möchte ich mit einer ganz persönlichen Anmerkung, die allerdings nicht für mich gilt, sondern auch für die zahlreichen Kuratorinnen, Kuratoren und auch Kolleginnen und Kollegen beim KDA. Wissen Sie, was dahinter steckt, wenn wir sagen, wir sind Überzeugungstäter? Haben Sie das aus der Diskussion rausgehört, weshalb wir für das KDA brennen? Das ist genau der Punkt, um den es geht. Das war für mich wichtig an der Stelle, und das auch ganz persönlich zu sagen. In der Diskussion eben ist deutlich gesagt worden, das KDA gibt den alternden Menschen eine Stimme. Frau Vogler, ja, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe des KDA, den alternden Menschen eine Stimme zu geben, Gehör zu verschaffen. Und dazu müssen wir verbandliche, betriebliche, sonstige Egoismen und Interessenlagen auch ein Stück weit überwinden. Und das ist Widerstände überwinden. Das ist nach vorne gehen, stringent nach vorne gehen. Und von mehreren Seiten in der Diskussion ist das eben deutlich hervorgehoben worden. Es geht nicht mehr, und leider sind die Diskussionen noch viel zu zahlreich, es geht nicht mehr nur um die Fragen der Optimierung von Organisationen, der Optimierung von Systemen. Wir reden hier in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten, reden wir davon, dass wir eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs auf den Weg bringen müssen. Darüber reden wir, das müssen wir tun. Und da sehe ich uns als KDA tatsächlich auch in der Verpflichtung, das zu tun. Und was wir nicht vergessen dürfen dabei, weil ich verwende auch stets den Begriff des Alterns, aber das hatte, glaube ich, Frau Vogler eben noch mal sehr deutlich gesagt, bitte vergesst mir nicht und denkt daran, die meisten älteren Menschen sind nicht pflegebedürftig. Das ist der weitaus große Teil. Und deshalb dürfen wir uns in der Blickrichtung nicht nur auf Pflegebedürftigkeit beschränken oder dürfen Pflegebedürftigkeit nicht zu sehr in den Vordergrund nehmen. Aber Frank Schulz-Niesmann hat auch völlig recht damit, wenn wir aber über Pflege reden, dann kommt ganz automatisch auf der zweiten und dritten Ebene, nämlich der gesamtgesellschaftliche Bezug mit Wohnen, Mobilität und all diesen ganzen Fragen, die damit zusammenhängen. Also das Ganze ausgewogen betrachten. Und wir wollen uns dieser gesamtgesellschaftlichen Dimension des Themas stellen und als KDA dies aufgreifen. Und es geht um nicht weniger als die Haltung unserer Gesellschaft zu entwickeln und zu verändern. Ich sage es mal ein bisschen salopp, das ist ein dickes Brett. Das ist ein ganz dickes Brett. Jetzt kommt der offizielle Teil. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier in der Landesvertretung, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch die Sie uns digital gefolgt sind. Danke, dass Sie heute an unserer Festveranstaltung zum 60-jährigen Jubiläum des KDA teilgenommen haben, als Gäste und als Mitwirkende. Ein sehr herzlicher Abschiedsgruß geht auch an alle Gäste, die heute digital teilgenommen haben. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen und unsere Festveranstaltung begleitet haben. In den Beiträgen und auch in der Diskussion wurde noch einmal deutlich, dass sich das KDA impulsgebend und gesellschaftspolitisch konstruktiv kritisch positioniert. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam und vernetzt konsequent weitergehen. Das KDA ist visionär und auch ganz praktisch auf Zukunft ausgerichtet. Gerne greife ich den Gedanken auf, dass wir alle in unserer Kommunikation, auch wenn wir dieselbe Sprache und dasselbe Alphabet nutzen, in der Wahrnehmung unserer Partnerinnen und Partner sehr unterschiedliche, ja auch widersprüchliche Bilder erzeugen. Bilder der Vielfalt, Bilder, die Fragen aufwerfen, Bilder von Lösungsansätzen. Das KDA ist in seiner Neutralität unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten prädestiniert, diese Vielfalt und unterschiedlichen Bilder zu vernetzen und zu koordinieren. Lassen Sie uns in diesem Sinne die in meiner Begrüßung schon skizzierte Gedankenreise in die Zukunft fortsetzen und gemeinsam daran arbeiten, dass, um einen Gedanken aus dem Grußwort unseres Schirmherrn aufzugreifen, die Würde des einzelnen Menschen, auch wenn die Kräfte nachlassen, auch von anderen mit bewahrt wird. Damit Altern auch in Zukunft noch Zukunft hat, können Sie sich darauf verlassen. Wir arbeiten weiter daran, den häufig festzustellenden Reflex, wir brauchen wesentlich mehr, zu überwinden, hin zu einer Strategie, Wir brauchen mehr Wesentliches. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre heutige Teilnahme in Präsenz und digital. Und ich danke nochmal unserer heutigen Gastgeberin, Frau Staatssekretärin Dr. Haase, sowie allen Mitwirkenden für diese inspirierende Festveranstaltung hier in Berlin in der schönen Landesvertretung des Landes Brandenburg. Danke auch an unsere Moderatorin, Frau Gisela Steinhauer. Das war gut, das war sehr gelungen. Danke auch an das Organisationsteam des KDA und hier aus der Landesvertretung. Wir werden gleich auch noch einige kleine Geschenke verteilen. Vorher kommt allerdings auch noch der Dank an unsere Musiker. Connor Cantrell an der Gitarre. Max Hacker am Saxophon. Hendrik Nels am Kontrabass. Diese drei werden uns gleich zum Schluss noch ein besonderes Stück anbieten. Vermutlich kennen Sie alle das Lied »Vielen Dank für die Blumen« von Udo Jürgens. Aber wussten Sie auch, und draußen können Sie auch ein Bild sehen, wussten Sie auch, dass es eine besondere Verbindung zwischen Wilhelmine Lübcke, unserer Gründerin, und Udo Jürgens über die, und jetzt kommt etwas für die jungen Leute völlig Fremdes, wissen Sie, was eine Langspielplatte ist? Aber die gab es tatsächlich, und da konnte man Musik hören, da konnte man gut Musik hören. Über diese Langspielplatte Stunde der Stars gibt es die Verbindung zu unserer Gründerin Wilhelmine Lübcke. In diesem Sinne gehen meine letzten Gedanken und auch mein Dank an unsere Gründerin. Hier zitiere ich noch einmal Ursula Lehr. Sie sagte bei verschiedenen Anlässen zu mir: Helmut, weißt du, wenn es das KDA nicht gäbe, müsste man es erfinden. Und nun meine herzliche Einladung an Sie, gleich unseren kulinarischen Ausklang im Atrium zu genießen und auch die aussagekräftigen Bilder von René Schwertl anzuschauen, vielen Dank, die dem Alter ein schönes Gesicht verleihen. Er hat mir gestern erzählt, und das muss man sich, wenn man die Bilder sich anschaut, einfach mal vergegenwärtigen, die Personen auf diesen Bildern sind sämtlich, mit Ausnahme der Bilder, wo Sport gemacht wird von älteren Menschen, über 100 Jahre. Alle. Nur das eine Bild, wo die ältere Dame auf einem Arm da am Barren turnt mit einer tollen Übung, die ich möchte mal gerne wissen, wer die Übung von uns noch hinbekommt. Aber die mit Sportaufnahmen, die sind unter 100 Jahren. Lassen Sie uns an der Stelle den Sack zumachen. Schön, dass Sie heute bei uns sind und schön, dass Sie mit uns feiern. Wir freuen uns auf gute Gespräche mit Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Thank you.
Thank you.